Wer ist der Mensch? Was zeichnet den Menschen im Kern seines Wesens aus? Was lässt sich aus dem Wesen des Menschen ableiten? Genügt der Mensch sich selbst? Ist er auf mehr verwiesen? Wenn ja, inwiefern? Was ist dieses Mehr? Hat Gott etwas mit diesem Mehr zu tun? Das sind Fragen, um die es heute neben einigen weiteren Punkten gehen wird im Kurs 0 unserer Sendung zur Einführung in den christlichen Glauben auf Radio Horeb. Dazu begrüßt Sie Leon Bichler aus München ganz herzlich. Zu diesem Thema hören wir heute einen Vortrag von einem Gast, der sich mit diesen und vielen weiteren Themen, die mit dem katholischen Glauben zu tun haben, sehr gut auskennt. Die Rede ist von Justin Arikal aus Köln. Justin Arikal hat ein duales Wirtschaftsstudium in Köln, ein Managementstudium in Bradford, ein Executive Education Programm in Oxford abgeschlossen und war mehrere Jahre für einen Pharmakonzern auf internationaler Ebene tätig. Im Jahr 2013 wagte er den für manche vielleicht abenteuerlich anmutenden Schritt, seinen aussichtsreichen Beruf in der Wirtschaft aufzugeben und stattdessen Theologie zu studieren. Er studiert derzeit an der Universität Bonn, wo er von 2014 bis 2015 auch am Lehrstuhl für Dogmatik und theologische Propädeutik bei Professor Dr. Karl-Heinz Menke tätig war. In seiner Freizeit hält Herr Arikal verschiedene Glaubenskurse, Seminare und Katechesen im deutsch- und englischsprachigen Raum. Zuletzt hat er für die Night Fever-Initiative einen Glaubenskurs für junge Erwachsene entwickelt, der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz vorgestellt worden ist und dort volle Unterstützung erfahren hat. Der Kurs findet nun mehrmals im Jahr in verschiedenen Städten statt. Darüber hinaus wirkt er bei verschiedenen Glaubenskursformaten mit. Wir freuen uns nun, dass uns Herr Arikal in einer mehrteiligen Vortragsreihe die Grundlagen des christlichen Glaubens näher bringen wird. Dabei wird Herr Arikal in den kommenden Monaten jeweils einmal im Monat ein grundlegendes Thema behandeln, das zu einem aufgeklärten und vertieften Verständnis des christlichen Glaubens wichtig ist. Basierend auf den Überlegungen unter dem Titel »Wer ist der Mensch?« in der heutigen Sendung wird im nächsten Monat weitergedacht und weiter gefragt, wer Gott ist und wie er sich in der Person Jesus Christus gezeigt hat. Dabei wird auch die Frage behandelt, wie man eine Beziehung zu ihm aufbauen und vertiefen kann. Lieber Herr Arikal, herzlich willkommen bei Radio Horeb. Ihnen gehört nun unsere Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf Ihren Vortrag zum Thema »Wer ist der Mensch?«
Vielen Dank, Herr Bichler, für die Einführung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Sendung. Diese Sendung trägt, wie Herr Bichler gerade sagte, den Titel »Wer ist der Mensch?« und bildet den ersten Teil einer mehrteiligen Vortragsreihe, die über die kommenden Monate ausgestrahlt wird. In dieser ersten Sendung möchte ich den Schwerpunkt legen auf das Menschenbild. Zunächst einmal zu fragen, was ist eigentlich das Wesen des Menschen? Was macht den Menschen im Kern aus? Und um diese Frage zu beantworten, kann man verschiedene Zugänge wählen. Ich möchte im Folgenden einen primär theologischen Zugang wählen, aber auch ergänzt um philosophische und psychologische Aspekte. Darüber hinaus möchte ich die Ausführung auch ergänzen später mit eigenen praktischen Erfahrungen aus dem Leben, damit das Gesagte auch konkret wird. Wenn wir uns der Frage annähern, was ist der Mensch, was ist der Mensch im Kern seines Wesens, dann lohnt es sich zu schauen auf den Beginn des menschlichen Lebens, nämlich auf Babys, auf Säuglinge, die gerade zur Welt kommen. Ich erlebe das gerade in meinem Freundeskreis, in dem es viele junge Paare gibt, die jetzt frisch Eltern geworden sind. Und wenn man die kleinen Babys beobachtet, vor allem nach ein paar Wochen und Monaten, so stellt man fest, dass sie ja staunen über ihre Umgebung, dass sie mit offenen Augen schauen, wenn jemand Neues ihnen begegnet, wie sie ihre Umgebung auf verschiedene Dinge wahrnehmen, mit ihren Augen, also visuell die Dinge wahrnehmen und abscannen, wie sie aufmerksam hören, wenn irgendwo ein Geräusch herkommt, ihren Kopf dorthin drehen und schauen, ja, woher kommt das Geräusch eigentlich? Genauso fassen sie auch alles Mögliche an, wollen alles in die Hand nehmen und berühren, stecken auch vieles in den Mund, wollen also auch schmecken. Und so sieht man, dass Babys eigentlich schon ganz früh versuchen, ihre ganze Umwelt wahrzunehmen. Und man sieht dabei, wie sie staunen, ja, wie sie auch reagieren auf das Verhalten oder auf das Lächeln der Mutter, ganz darin aufgehen, ihre Umwelt zu erkunden und zu staunen und fasziniert zu sein von Dingen, die sie sehen. Und man wundert sich manchmal, wenn man als Erwachsener dabei steht, wie man sich so lange mit einer kleinen, scheinbar banalen Sache beschäftigen kann. Aber man sieht dabei, dass der Mensch sozusagen von dem Grund seiner Existenz her, vom Beginn des menschlichen Lebens her ein Wesen ist, das staunt. Und dieses Staunen, das hat auch der Philosoph Aristoteles auch in Rückgriff auf seinen Lehrer Platon stark gemacht und aufgegriffen. Aristoteles schreibt in seiner Metaphysik, dass alles Philosophieren mit dem Staunen beginnt. Den griechischen Begriff, den Aristoteles hier wählt, ist Taumazein. Und Taumazein bedeutet eben sich wundern, staunen, fasziniert sein. Und dieser Begriff Taumazein wird übrigens auch im Neuen Testament mehrmals verwendet. Das findet sich in den Evangelien, aber auch in der Apostelgeschichte und auch in den weiteren Briefen. Und Taumazein wird verwendet, wenn Menschen Jesus begegnen und bei dieser Begegnung staunen, Begegnung mit dieser Person staunen und fasziniert sind oder aufgrund seiner Zeichen und Taten und Handlungen. Und nach Aristoteles beginnt also alles Philosophieren mit dem Staunen. Ein Mensch, der staunt, ist also im Grunde ein Philosoph. Insofern ist jeder Mensch, schon jedes Kind, auf gewisse Art und Weise ein Philosoph. Der Begriff selbst, Philosophie, setzt sich ja zusammen aus Philos, kann man mit Freund übersetzen oder auch freundschaftliche Liebe, und Sophia, also Weisheit. Philosophie oder der Philosoph ist ein Freund der Weisheit beziehungsweise hat eine freundschaftliche Liebe zur Weisheit. Und wenn Kinder schon anfangen zu staunen, dann kann man feststellen, dass sie im Grunde schon in diesem Grundzug der Weisheit im Sinne von Aristoteles leben. Sie fragen nach Dingen, also nach den ersten Monaten, wenn irgendwann die Sprachfähigkeit einsetzt, wenn Kinder sprechen lernen, dann irgendwann im Laufe der Jahre entstehen auch Fragen, dass Kinder Fragen stellen an die Eltern. Warum ist dieses so und so? Warum ist jenes so und so und nicht anders? Man stellt fest, dass Kinder im Grunde voller Fragen sind. Warum? Weil sie die Umgebung wahrnehmen, darüber staunen, fasziniert sind, was wiederum neue Fragen aufwirft. Und dann im Laufe des Lebens kommen dann verschiedene Fragen hinzu. Also irgendwann als Kinder kommen vielleicht andere Fragen hinzu, vielleicht auch komplexere Fragen, die nicht so einfach für die Eltern zu beantworten sind. Aber man merkt ihnen diese Dynamik des Fragens und auch des Infragestellens an und die Fähigkeit, sich zu wundern. In der Pubertät kommen wiederum ganz andere Fragen auf. Vielleicht die Frage nach Identität zum ersten Mal. Wer bin ich eigentlich? Welchen Freundeskreis will ich haben? Mit welchen Leuten möchte ich Zeit verbringen? Womit möchte ich meine Freizeit verbringen? Welche Sportart will ich gerne machen? Vielleicht auch die Frage nach der ersten Liebe oder die Frage, was will ich langfristig in meinem Leben auch machen? Dann vielleicht die Zeit des Schulabschlusses, wo man sich überlegt, welchen Studiengang soll ich wählen? Welche Ausbildung will ich wählen? Wo will ich langfristig hin? Was will ich beruflich machen? Im jungen Erwachsenenalter dann die Frage nach Partnerschaft. Bin ich glücklich in meiner Beziehung? Bin ich nicht glücklich? Soll ich mich trennen? Soll ich dabei bleiben? Und so kann es viele verschiedene Fragen dann im Laufe des Lebens kommen. Und im Erwachsenenalter dann die Frage vielleicht, will ich in diesem Beruf bleiben, den ich gewählt habe? Will ich etwas Neues einschlagen? Möchte ich eine Familie gründen? Welche Investitionen soll ich tätigen? Was auch immer. Also es kommen verschiedene Fragen im Laufe des Lebens hinzu. Und vielleicht auch ganz profunde Fragen, nämlich, kann dies, was ich hier erlebe, alles sein? Gibt es vielleicht mehr? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Grund meiner Existenz? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Also kann es sein, dass im Laufe des Lebens immer mehr Fragen hinzukommen. Leider scheint es ja so zu sein, dass man im Laufe des Lebens sich das kindliche Fragen abgewöhnt. Ich meine das Kindliche, nicht das Kindische. Das kindliche Wundern, dieses positive Fasziniertsein von der Welt und von der Umgebung, das immer wieder zu neuen Fragen führt. Das scheinen wir uns abzugewöhnen, weil wir nicht sozusagen als Fragende blöd dastehen wollen in unserer Umgebung, in unserem gesellschaftlichen Umfeld. So kann es sein, dass wir dadurch, dass wir uns das Fragen abgewöhnen, auch etwas von dem Staunen uns abgewöhnen und viele Dinge als selbstverständlich ansehen und annehmen. Aber Tatsache bleibt, dass der Mensch von Beginn an sich als Fragender, als Staunender erlebt. Und dieses Fragen und das Staunen, das scheint eng verknüpft zu sein. Und ein bedeutender Theologe des 20. Jahrhunderts, Karl Rahner, ist diesem Phänomen noch einmal auf den Grund gegangen. Und er hat herausgearbeitet, dass der Mensch sich als Fragender erlebt. Und dass der Mensch immer wieder, wie ich das gerade erläutert habe, in verschiedenen Lebensphasen immer wieder Fragen hat. Und selbst wenn man Antworten auf diese Fragen bekommt, entstehen mit jeder Antwort wiederum neue Fragen. So funktioniert übrigens auch Wissenschaft. Immer dann, wenn man eine Erkenntnis hat, entstehen mit dieser Erkenntnis wieder neue Fragen, sodass der Mensch immer wieder zu neuen Erkenntnissen kommt, zu immer tieferen Erkenntnisebenen. Nach Rahner erlebt sich jeder Mensch als Fragender. Und mit jeder Antwort, die man auf eine Frage bekommt, entsteht auch wiederum eine neue Frage, auf die es dann wiederum neue Antworten gibt, aus denen dann wiederum neue Fragen entstehen. Der Mensch merkt also, dass er letztendlich auf einen unendlichen Fragehorizont verwiesen ist. Aufgrund des Wesens des Menschen, also dadurch, dass der Mensch ein Fragender ist, erkennt er letztendlich, dass er auf einen unendlichen Horizont, auf das Unendliche, auf das Absolute hingewiesen ist. Was das Unendliche genau ist, beziehungsweise das Absolute, darauf kommen wir in einer späteren Einheit. Zunächst ist einmal festzustellen, dass der Mensch diese innere Dynamik hat, über sich hinausgreifen zu können. Zunächst ist festzustellen, dass der Mensch auf diesen unendlichen Horizont verwiesen ist. Und das merkt er, indem er sich als Fragender, als ein Wesen, das zur Faszination und zum Staunen begabt und befähigt ist, erkennt. Wir stellen also fest, dass der Mensch als staunendes und fragendes Wesen auf einen unendlichen Horizont verwiesen ist. Und deshalb bezeichnet Rahner den Menschen als Wesen der Transzendenz. Ich kann kurz den Begriff Transzendenz erklären. Er setzt sich zusammen aus dem Begriff Trans, aus dem Lateinischen. Trans heißt über. Das können Sie sich zum Beispiel merken mit dem Zug, mit der Bahn Transregio. Ja, das bedeutet überregional, also Trans bedeutet über. Und Zendere bedeutet steigen. Da gibt es zum Beispiel das lateinische Wort Ascendere, das heißt aufsteigen, oder Descendere, das heißt absteigen. Und Transzendere heißt eben übersteigen. Das heißt, wenn Rahner sagt, der Mensch ist Wesen der Transzendenz, dann bedeutet dies, dass der Mensch sich selbst übersteigt. Der Mensch übersteigt sich also selbst und ist auf etwas anderes außerhalb seiner selbst verwiesen. Und deshalb sagt Rahner, dass der Mensch Wesen der Transzendenz ist. Wir haben also im ersten Schritt bei Aristoteles schon gesehen, und aufgrund der praktischen Beobachtung, die wir machen können, wenn wir auf ein Menschenleben schauen, von den ersten Tagen, Monaten, Jahren über bis zum Erwachsenenalter, dass der Mensch zunächst ein staunendes Wesen ist und dass es ein Wesen ist, das zur Faszination befähigt ist und deshalb auch Fragen stellen kann. Und aufgrund dieser Fragedynamik, auf die immer wieder neue Antworten kommen, die wiederum neue Fragen ergeben, zeigt sich, so mit Karl Rahner, dass der Mensch Wesen der Transzendenz ist und über sich selbst hinaus verwiesen ist. Nun stellt sich als nächstes die Frage, was ist das? Worauf ist der Mensch dann verwiesen? Aus christlicher Sicht, wenn wir eine theologische Anthropologie skizzieren, ist es Gott. Deshalb sagt auch der Theologe Johann Baptist Metz, dass der Mensch von seinem Wesen her Gott begabt ist. Ja, also die Transzendenz, Begabung des Menschen, die Tatsache, dass der Mensch geistbegabt ist, dass er staunen kann, dass er fasziniert sein kann, dass er Fragen stellen kann, dass er ja transzendenzbegabt ist, bedeutet letztendlich, dass der Mensch Gott begabt ist. Nun kann man aber einwenden, dass eine theologische Anthropologie sozusagen aus einem gewissen Eigeninteresse heraus natürlich irgendwann die Brücke zu Gott schlagen muss. und deshalb sagen muss, dass diese Transzendenzbegabung des Menschen letztendlich Gottbegabung, also die Begabung zur Beziehungsfähigkeit mit Gott, hindeutet. Nach dem Motto, es ist ja klar, dass Theologen letztendlich immer auf Gott verweisen wollen. Deshalb möchte ich noch zwei weitere Perspektiven hinzufügen, nämlich die Perspektive der Psychologie und auch die Perspektive der Philosophie, zumindest exemplarisch anhand von zwei Gestalten. Bei der psychologischen Perspektive, die ich hinzunehmen möchte, möchte ich Viktor Frankl nehmen. Viktor Frankl war Arzt und Psychiater und er gilt als einer der bedeutendsten Psychiater des 20. Jahrhunderts. Er hat nämlich die sogenannte Logotherapie und Existenzanalyse entwickelt und gilt daher als Begründer der sogenannten dritten Wiener Schule der Psychotherapie. Sein Ansatz bei der Logotherapie, wenn wir auf den Begriff Logo schauen, kommt von dem griechischen Begriff Logos. Logos bedeutet Wort, Sinn. Also insofern kann man Logotherapie übersetzen mit Sinntherapie. Und Frankl sagt, dass der Mensch ohne Sinn nicht leben kann. Und der Begriff Logotherapie ist nicht zu verwechseln mit Logopädie. Bei der Logopädie geht es um Spracherziehung, um Sprachheilkunde im Grunde. Logotherapie ist also etwas anderes, also das ist zu differenzieren. Und das Beeindruckende bei Frankl, also er hat Millionen von Büchern verkauft, verschiedene Ehrungen und Preise erhalten, aber das Beeindruckende an Frankl ist nicht das Ganze seine Auszeichnungen und Ehrungen, sondern das Beeindruckende ist, dass er das Ganze nicht aus der Distanz heraus sozusagen als Theoriekonzept entwickelt, sondern dass er auch wirklich den Abgrund menschlicher Erfahrung auch erlebt hat. Denn Frankl ist aufgrund seiner jüdischen Herkunft damals in die KZs verlagert worden. Er war in verschiedenen KZs. Sein Vater ist umgekommen, seine Mutter ist im KZ Auschwitz ermordet worden, ebenso sein Bruder und später auch seine Frau. Aber er ist dann von amerikanischen Truppen befreit worden und hat es dann Gott sei Dank geschafft und ist dann zum Segen und zu einer echten großen Bereicherung geworden für viele Fachbereiche in der Neurologie und Psychiatrie und somit auch für viele Menschen. Das Spannende ist also, dass Frankl auch den Abgrund von menschlicher Erfahrung erlebt hat und deshalb nicht nur theoretisch darüber spricht, sondern auch praktische Erfahrung hat, die das einspeist. So, und Frankl kommt in einem Werk, im Titel Die Sinnfrage der Psychotherapie, sagt er über den Menschen genau das Gleiche, was wir gerade von Rana gehört haben. Er sagt nämlich auch, dass der Mensch Wesen der Transzendenz ist. Ich zitiere mal genau Frankl. Das Wesen der menschlichen Existenz liegt in der Selbsttranszendenz des Menschen. Ja, das Wesen der menschlichen Existenz liegt in der Selbsttranszendenz. Also auch er sagt, dass der Mensch über sich hinaus verwiesen ist. Ich zitiere weiter. Menschsein heißt immer schon ausgerichtet sein und hingeordnet sein auf etwas oder jemand anderen. Und hier differenziert Frankl drei Bereiche. Er spricht dann einmal davon, man kann hingeordnet sein auf ein Werk, dem sich der Mensch widmet, oder man kann hingeordnet sein auf einen Menschen, den man liebt, oder auf Gott, dem man dient. Er hat also einerseits die immanente Ebene, ja, dass man sozusagen sich einem Werk, einer Sache widmen kann, oder einem Menschen, den man liebt, oder auch andere Menschen, zu denen man Freundschaften und Beziehungen aufbaut. Aber er berücksichtigt auch eben die transzendente Dimension, nämlich Gott, zu dem man in Beziehung steht. Hier sehen wir also, dass nicht nur aus Sicht der Theologie, wie jetzt mit Rana gesagt, der Mensch Wesen der Transzendenz ist, sondern auch aus Sicht der Psychotherapie und der Psychologie der Mensch Wesen der Transzendenz ist, dass der Mensch über sich hinaus verwiesen ist. Und ich möchte noch eine dritte Perspektive kurz hinzunehmen, nämlich die Perspektive der Philosophie, und zwar der dialogischen Philosophie, exemplarisch kurz an Martin Buber, einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Er schreibt in seinem Hauptwerk seiner dialogischen Philosophie, in dem Werk Ich und Du, dass der Mensch sich sagen von einem Du her empfängt. Wörtlich sagt er, Der Mensch wird am Du zum Ich. Das heißt, der Mensch wird an einem Du zum Ich. Wir sehen das ja im Grunde bei Babys, die gerade geboren werden, bei Säuglingen. Bevor sie ein Ich-Bewusstsein haben, empfangen sie sich und verstehen sich ganz von der Mutter her. Wenn die Mutter lächelt, dann lächelt auch das Baby. Also das Baby empfängt sich von dem Du der Mutter her. Ja, die Identität, also bevor die Identität, das Ich-Bewusstsein da ist, wie wir auch aus der Entwicklungspsychologie wissen, empfängt sich das Kind vom Du her. Und später, wenn der Mensch größer wird, wenn wir älter werden, geschieht es in gewisser Weise immer noch so, dass wir uns sozusagen auch durch das, was vielleicht andere von uns denken, in gewisser Weise selbst definieren, wobei es auch gilt, sich davon frei zu machen. Aber letztendlich dadurch, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist, empfängt er sich immer in gewisser Weise von einem Du. Wenn man aus christlicher Sicht auf die Person Jesu schaut, dann muss man sagen, dass Jesus sich ganz vom Du des Vaters her empfängt und versteht und seine Identität ganz vom Du des Vaters herkommt. Deshalb sagt auch ein Theologe, Jesus ist das ganz beim Du des Vaters seiende Ich. Ja, Jesus empfängt sich ganz vom Vater her. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Also insofern sehen wir einmal an Christus sozusagen das eine gesunde Du-Ich-Beziehung, wo ich mein Ich von Gott her als das Du empfange. In Abgrenzung sozusagen zwischen einer Du-Ich-Beziehung, wo ich mein Ich sozusagen von anderen empfange, wo ich versuche, anderen Menschen gerecht zu werden oder irgendwelchen Konventionen oder Regeln gerecht zu werden. Aber abgesehen von dieser Differenzierung, ob man sein Ich von Gott her, von dem liebenden, wohlwollenden Blick Gottes her empfängt oder ob man das jetzt von gesellschaftlichen Konventionen und Erwartungshaltungen prägen lässt, ist für mich zunächst einmal zentral festzuhalten, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist, das sich immer sozusagen von einem Du her empfängt. Deshalb sagt Martin Buber auch, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Ja, da wo Begegnung ist, da wo Gemeinschaft ist, da wo Beziehung ist, da kommt der Mensch auch zu sich selbst, weil der Mensch eben Beziehungswesen ist, ein soziales Wesen ist. Das heißt, der Mensch, um es mit Buber zu sagen, der Mensch wird am Du zum Ich. Und damit bringt er im Grunde das Gleiche zum Ausdruck, was wir auch vorher schon anhand von Rahner und Frankl zum Ausdruck gebracht haben, nämlich, dass der Mensch Wesen der Transzendenz ist, dass der Mensch immer schon über sich selbst hinaus verwiesen ist und sich selbst übersteigt. Und an diesem Punkt möchte ich den ersten Teil schließen, beziehungsweise das als Kernpunkt festhalten, ja, dass der Mensch, wie wir das anfangs festgestellt haben, ein staunendes Wesen ist, das zur Faszination befähigt ist, dass auch aufgrund der Fragen, die der Mensch sich stellen kann und die Antworten, die er bekommen kann und die neuen Fragen, die sich wiederum aus den Antworten ergeben, ein Wesen ist, das auf einen unendlichen Horizont hin verwiesen ist. Und dass deshalb der Mensch Wesen der Transzendenz ist. Und das aus theologischer Sicht, aber auch aus psychologischer und philosophischer Sicht. Und nun wollen wir nach der Pause der Frage nachgehen, worauf ist der Mensch verwiesen und wie kann ich das, was wir gerade skizziert haben, praktisch sozusagen in meinem Leben auch selber nachvollziehen. Dazu auch einige Beispiele aus meinem eigenen Leben.
Sie hören den Kurs Null, die Sendung, bei der wir zur Einführung in den christlichen Glauben ganz grundlegenden Fragen nachgehen. Und grundlegender als das heutige Titelthema könnte ein Sendungstitel wohl kaum lauten, nämlich Wer ist der Mensch? Dazu haben wir bereits im ersten Sendungsteil den ehemaligen Pharmakonzernmanager und angehenden Theologen Justin Arikal aus Köln einleitend gehört und wir dürfen uns jetzt auf den zweiten Vortragsteil freuen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück. Wenn ich nochmal unsere Leitfrage betrachte, was ist das Wesen des Menschen und die bisherigen Kerngedanken zusammenfasse, dann komme ich zu dem Schluss einerseits, ja, womit wir auch angefangen haben, dass der Mensch schon von Beginn an als Baby, als Säugling staunt, fasziniert ist von seiner Umwelt, alles anfasst, alles beobachtet, auf alles Hörbare reagiert, alles Mögliche in den Mund nimmt als Baby, dass man staunt und die Umgebung ganz wahrnehmen will und alles aufsaugt, ja, dass man zur Faszination befähigt ist und dass man auch im Laufe des weiteren Lebens Fragen stellen kann, dass mit jeder Antwort aber auch wiederum neue Fragen auftauchen und dass man somit letztendlich auf einen unendlichen Fragehorizont verwiesen ist, dass der Mensch sieht, dass er durch sein Staunen, durch sein Fasziniertsein, durch sein Fragenkönnen Wesen der Transzendenz ist, wie Karana sagt. Und wir hatten uns das auch nochmal aus der Perspektive der Psychologie kurz angeschaut, wo wir exemplarisch mit Viktor Frankl zu dem gleichen Ergebnis kamen, der Mensch ist auch aus der psychologischen Sicht Wesen der Transzendenz. Und dann hatten wir noch die philosophische Perspektive, exemplarisch mit Martin Buber kurz, der sagt, der Mensch wird am Du zum Ich, dass der Mensch sich auch schon das Baby her ganz von der Mutter her empfängt und sich ganz von der Mutter her versteht, bevor es ein eigenes Ich-Bewusstsein hat und einen eigenen Selbststand hat. Also, der Mensch ist sozusagen transzendenzbegabt. Und einer der letzten Sätze im ersten Teil, den ich von Martin Buber entnommen hatte, war ja, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Ja, also Buber verdeutlicht damit, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist, dass er auf Begegnung und auf Gemeinschaft hingeordnet ist und verwiesen ist. Und wenn der Mensch auf Gemeinschaft verwiesen ist, stellt sich nun die Frage, auf welche Gemeinschaft? Es gibt ja einerseits die zwischenmenschliche Gemeinschaft, Beziehung, Partnerschaft, Freundschaften, und die ist wichtig und existenziell für den Menschen. Aber es gibt auch eine weitere Dimension der Gemeinschaft, nämlich nicht nur die zwischen Mensch und Mensch, sondern zwischen Mensch und Gott. Und das nur als Klammer, wenn wir davon sprechen, dass der Mensch Wesen der Transzendenz ist, zeigt, dass der Mensch über sich hinaus verwiesen ist. Ob es dann ein göttliches Du gibt, ob es Gott selber gibt, das lässt sich damit zunächst einmal noch nicht sagen. Denn der Mensch ist ein endliches Wesen mit einer endlichen Vernunft. Das heißt, wir können mit unserer endlichen Vernunft nicht auf das Unendliche zugreifen. Aber wir merken durch unser Denken, dass wir über uns hinaus verwiesen sind. Aber ob es über uns hinaus, nämlich Gott zum Beispiel, noch etwas gibt, das lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen, weil wir eben das Unendliche, nämlich Gott selbst, nicht mit unserem Denken einholen können. Das heißt, die Frage, ob Gott existiert oder nicht, ist zunächst eine spekulative Frage, es sei denn, Gott offenbart sich selbst. Also, dass Gott sozusagen einen Schritt auf den Menschen zumacht. Das heißt, wenn sich das unendliche Gott selbst im Endlichen, also in Raum und Zeit und in Materie offenbart, dann wird es auch für die endliche Vernunft deutlicher und klarer sichtbar. Ja, und dass Gott sich offenbart, das ist nicht nur das christliche Verständnis, sondern auch das jüdische Verständnis, auch das islamische Verständnis. Im Grunde alle Offenbarungsreligionen, wie der Name sagt, geht davon aus, dass Gott sich offenbart. Und dann ist eben nicht mehr spekulativ, sondern dann hat man einen Ankerpunkt. Aber über Offenbarung sprechen wir erst in der zweiten Einheit, aber das nur als Klammer. So, wir waren bei dem Punkt, wenn der Mensch auf Gemeinschaft hingeordnet ist, auf welche Gemeinschaft? Einerseits auf die zwischenmenschliche Gemeinschaft, die für den Menschen existenziell ist, aber auch auf die Mensch-Gott-Gemeinschaft. Jetzt hatte ich gerade kurz noch diesen Aspekt von Offenbarung, dass Gott sich offenbart, dazu aber in der zweiten Einheit später mehr. Und wenn wir jetzt schauen, wie diese Mensch-Gott-Beziehung vom Wesen her aussehen kann, dann lohnt es sich, das biblische Menschenbild näher zu betrachten und den Schöpfungsbericht sich anzuschauen, zumindest einen Vers. Nämlich Genesis 1,27 heißt es, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Also zweimal in einem Vers wird hier betont, dass der Mensch als Abbild Gottes geschaffen ist. Wenn der Mensch also Abbild Gottes ist, stellt sich die Frage, wie Gott ist, um das Wesen des Menschen zu verstehen. Insofern lohnt es sich noch, sich Gedanken darüber zu machen, wie das Wesen Gottes ist. Das Wesen Gottes, da kann man natürlich nicht als Mensch oder als endliches Wesen hineinschauen, es sei denn, Gott offenbart sich selbst. Es ist hier wieder ein offenbarungstheologischer Aspekt. Und darauf gehen wir in der zweiten Einheit näher ein. Es sei hier nur so viel gesagt, durch die Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus hat man durch die Person Jesu eine Art Guckloch in das innere Wesen Gottes. Ja, durch Christus zeigt sich, wie Gott Herr von seinem Wesen ist. Und Jesus spricht vom Vater, und vom Heiligen Geist. Darauf gehen wir im Detail in der zweiten Einheit ein. Aber es zeigt sich, dass in Gott eine Beziehung stattfindet zwischen Vater und Sohn im Heiligen Geist. Ja, dass Gott von seinem Wesen her Beziehung ist. So kommt man durch das Leben und durch die Verkündigung Jesu von der Selbstoffenbarung Gottes auch zur Wesensoffenbarung Gottes, dass man das Wesen Gottes besser versteht. Und es zeigt sich, dass das Wesen Gottes trinitarisch ist, dreifaltig ist, was letztendlich nichts anderes bedeutet, als dass Gott in sich Beziehung ist. Wenn also das Wesen Gottes Beziehung ist und wenn der Mensch Abbild Gottes ist, dann ist also auch das Wesen des Menschen auf Beziehung hingeordnet. Und die Beziehung in Gott ist die Beziehung zwischen Vater und Sohn im Heiligen Geist. Und insofern ist der Mensch dann auch berufen, hineingenommen zu werden in diese Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn im Heiligen Geist. Der Mensch ist also als Wesen der Transzendenz, als Wesen der von Gemeinschaft auf ein Wesen, das auf Gemeinschaft, Begegnung, Beziehung hingeordnet ist, auch hineingerufen und berufen in die Beziehung zu Gott und in die Beziehung in Gott. Daraus folgt, dass die Beziehung zu Gott im Grunde mit zum Wesen des Menschen gehört. Also der Mensch ist Beziehungswesen und es gibt einerseits die zwischenmenschliche Beziehungsebene, aber selbst wenn die gestillt ist, ja, durch Freundeskreise, durch Beziehung, Partnerschaft und so weiter, kann es sein, dass man trotzdem das Gefühl hat, das kann doch nicht alles gewesen sein. Oder überhaupt im Leben kann man das Gefühl haben, das kann doch nicht alles gewesen sein. Oder es muss doch mehr geben. Und es zeigt im Grunde, dass es dem Menschen innerlich ist, die Beziehung auch zum Transzendenten, zu Gott selbst zu leben. Das heißt, Menschsein und Menschwerdung geschieht auch durch Gottes Beziehung. Denn Beziehung, ganz grundsätzlich gesagt, geschieht auf drei Ebenen. Es gibt einmal die Beziehung zu mir selbst, einmal die Beziehung zu meinen Mitmenschen und, um nochmal den Satz von Frankl in Erinnerung zu rufen, auch die Beziehung zu Gott. Und wenn die Beziehungsdimension zu Gott fehlt, fehlt etwas, was dem Menschen ganz innerlich ist, weil der Mensch nach biblischem, christlichen und jüdischem Verständnis, wie es in Genesis 1,27 heißt, Abbild Gottes ist. Es gilt sozusagen, dass der Mensch innerlich in sich hineinhört, um dann auch zu verstehen, zu sagen, was sein Wesen ausmacht, was wir mit Aristoteles mit dem Staunen und Fasziniertsein herausgearbeitet haben, ganz am Anfang. Und dass der Mensch dann auch in sich selbst, sozusagen in seinem Herzen, in seiner Seele auch zu verstehen beginnt, ich bin aus mir selbst heraus auf das Staunenswerte schlechthin, auf das Faszinierende schlechthin, auf das Transzendente schlechthin, nämlich auf Gott selbst hingeordnet ist. Und da, wo die Beziehung zu ihm gelebt wird, dass dort auch das Menschsein, das eigene Menschsein eine neue Tiefe erfährt. Und dabei ist bezeichnend, dass gerade für den christlichen Glauben, dass Gott Mensch geworden ist in der Person Jesus Christus. Das heißt, die Tatsache, dass Gott Mensch wird, lenkt im Grunde den Blick auf den Menschen selbst. Auch Jesus wendet sich den Menschen zu. Und er sagt, ich bin gekommen, zum Beispiel in Johannes 10,10, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und es in Fülle habt. Christus lenkt den Blick auf den Menschen, auf das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben, heißt es an anderer Stelle. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, heißt wiederum an einer anderen Stelle im Johannesevangelium. Also Jesus lenkt den Blick auf den Menschen und auf das Leben. Und da, wo Menschsein und Leben gelingen soll, da ist im Grunde, so zeigt er auf, ja die Beziehung zu ihm, durch die dann die Beziehung zum Vater gelingt, notwendig und existenziell. Insofern ist auch die Beziehung zu Christus existenziell. Man könnte hier in diesem Kontext von einer existenziellen Christologie sprechen, auf die ich dann in der zweiten Einheit näher eingehe. Bis jetzt soll zunächst der Kerngedanke festgezurrt werden und deutlich werden, dass Menschsein auch maßgeblich durch Gottes Beziehung geschehen kann, weil der Mensch in seinem Wesen und von seinem Wesen her darauf angelegt ist. Warum? weil er eben auf das Staunen und auf das Fasziniertsein angelegt ist. Deshalb sollte der Mensch sich auch nicht mit weniger zufrieden geben. Man merkt ja auch innerlich, dass teilweise mit weltlichen Dingen auch diese Faszination oder Staunen nicht langfristig aufrechtzuerhalten ist. Alle weltlichen Dinge können kurzfristig vielleicht Freude oder Spaß bereiten, aber dann fragt der Mensch immer wieder nach etwas Neuem. Daran wird ja auch deutlich, dass der Mensch über sich selbst hinaus verwiesen ist, dass der Mensch sich selbst übersteigt und damit Wesen der Transzendenz ist. Spürt der Mensch ja eine gewisse innere Unruhe, die ihm zeigt, da muss es noch etwas anderes geben. Augustinus hat das einmal so formuliert in seinen Confessiones: Du hast uns auf dich hin geschaffen, o Herr, und ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Das bringt diese innere Unruhe des Menschen gut zum Ausdruck, die so lange auch bestehen bleibt, solange die Beziehung zu Gott selbst noch nicht gelebt wird. Und auch selbst wenn man sie lebt, kann es trotzdem diese Unruhe oder eine gewisse Unruhe noch geben, die dann aber auch einlädt, diese Beziehung zu vertiefen und auch Neues zu entdecken. Und diese neuen Tiefen, die kann Gott selbst schenken, weil er eben Gott ist. Man muss sich nicht notwendigerweise anderen Dingen dann zuwenden. Bei weltlichen Dingen ist das anders. Egal, was für ein tolles Auto man hat oder tollen Job man hat oder was auch immer. Der Mensch gewöhnt sich an alles. Ja, das heißt, man sagt ja auch lapidar, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Der Mensch gewöhnt sich an alles. Das heißt, man sucht immer wieder nach neuen Dingen, nach neuen Befriedigungen, nach neuen Dingen, die einen staunen lassen oder faszinieren lassen, weil der Mensch eben darauf verwiesen ist, darauf hingeordnet ist. Aber auch das Dinghafte, ja, das Dinghafte, das kann den Menschen auch leer zurücklassen unter Umständen. So kann es sein, dass man verschiedenen Dingen nachjagt und sich so eine Art Suchtverhalten entwickelt. Aber in dem Begriff Sucht, oder vielleicht noch kurz vorher, die Dinge sind ja da, damit man sie genießt. Ja, also daran ist ja nichts auszusetzen, im Gegenteil. Gottes Beziehung kann vielleicht helfen, dass man Dinge wieder richtig genießen lernt. Aber nochmal zum Begriff der Sucht, oder dass die Dinge, an die man sich gewöhnt, dann fordern, dass man immer wieder etwas Neues oder Größeres braucht. Das zeigt ja, dass der Mensch sozusagen eine innere Dynamik hat, die auf mehr verweist. Und es gibt einen Begriff, der auch den Terminus Sucht beinhaltet, aber etwas positiver konnotiert, nämlich der Begriff Sehnsucht. Der Mensch ist im Grunde auch ein Wesen der Sehnsucht, das sich sehnt nach Liebe, nach Anerkennung, nach Geborgenheit, nach Heimat, nach angenommen zu sein, so wie man ist, ohne sich verstellen zu müssen. Wie Augustinus eben sagte, ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Also der Mensch trägt immer diese Sehnsucht im Herzen in sich. Und es wäre ja fahrlässig, wenn man diese Sehnsucht oder dieser Sehnsucht nicht nachgeht oder nicht ausprobiert, tiefer in eine Gottesbeziehung hineinzutreten, die diese Sehnsucht adressieren kann. Also insofern ist der Mensch immer eingeladen, ja, Gottes Angesicht zu suchen, um dieser inneren Sehnsucht, die das Wesen des Menschen auszeichnet, auch zu adressieren. Und um aus dieser Beziehung heraus dann die Welt, die Dinge, die Sachen, die menschlichen Beziehungen auch tiefer zu genießen. So glaube ich, dass der Christ ein Genießer schlechthin sein kann, oder nicht nur der Christ, sondern überhaupt ein Mensch, der in Beziehung mit Gott lebt, ein Genießer der Dinge sein kann. Und zwar vor allem auf einer tieferen Ebene, eben weil der Mensch auch Wesen der Sehnsucht ist. Die menschliche Sehnsucht zeigt also an, dass der Mensch immer nach mehr strebt. Er möchte immer mehr, weil er sich auch an Dinge immer mal wieder gewöhnt. Und dieses Mehr ist letztendlich Gott selbst. Dieses Mehr, nach dem man sich ausstreckt, ist im Grunde Gott selbst. Ja, die Sehnsucht zeigt an, dass der Mensch immer nach mehr strebt. Er will immer mehr. Diese innere Unruhe des Menschen, diese innere Sehnsucht, dieses Sehnen ist letztendlich das Ausstrecken nach Gott selbst. Das heißt, in dem Maße, in dem ein Mensch auch Gottes Beziehung lebt, in dem Maße findet er auch die Person, die seine innerste Sehnsucht stillen kann. Wie wir das gerade auch am Augustinus-Zitat hatten: Ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Und diese Ruhe ist etwas, was Gott selbst schenken kann. Jesus selbst sagt im Matthäusevangelium Kapitel 11, kommt alle zu mir, die euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Also Gott ist derjenige, der Ruhe schaffen kann. An einer anderen Stelle wird noch ein Gedanke deutlich, nämlich, dass der Mensch auch ein Wesen der Freiheit ist und immer sich nach Freiheit sehnt, auch frei zu sein. Im Johannesevangelium Kapitel 8 gibt es eine Stelle, da heißt es, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Jetzt muss man noch auf den Kontext des Johannesevangeliums schauen, beziehungsweise wie hier Wahrheit kontextualisiert wird. Die Wahrheit ist nach johannäischem Verständnis Person, denn es heißt in Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, Jesus selbst ist die Wahrheit. Wenn es also in Johannes 8 heißt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien, dann bedeutet dies, wenn man Kapitel 14 hinzunimmt, dann werdet ihr Jesus erkennen und Jesus wird euch befreien, denn er ist ja die Wahrheit in Person. Das heißt, in dem Maße, in dem ich Christus erkenne, in dem ich Beziehung mit Christus lebe, werde ich frei. Das heißt, durch Christus Beziehung gelingt der Mensch auch zu einer neuen Erfahrung und zu einem neuen Grad von Freiheit. Das ist im Grunde auch das, was mit Erlösung gemeint ist. Wenn wir fragen, wovon hat Christus uns erlöst oder die Menschen erlöst, dann lautet häufig die kurze Antwort ja von den Sünden. Dabei ist der Sündenbegriff sehr vielschichtig und erklärungsbedürftig. Ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen. Von der Wortherkunft her, etymologisch, stammt der Begriff Sünde von dem Wort sondern, absondern. Und im Grunde bedeutet Sünde im Sinne von absondern, dass man sich von anderen absondert. Ja, dass Beziehungen gebrochen werden. Also Sünde kann insofern übersetzt werden mit Beziehungsunfähigkeit. Wir hatten ja vorher gesagt, es gibt im Grunde drei Beziehungsdimensionen des Menschen. Die Beziehung zu sich selbst, die Beziehung zu Mitmenschen und die Beziehung zu Gott. Und die Sünde, das Absondern, behindert oder zerstört Beziehung. Das kann die Beziehung zu mir selbst sein, die Beziehung zu anderen oder die Beziehung zu Gott. Und insofern ist Christus als Erlöser aus christlicher Sicht der, der wieder beziehungsfähig macht. Gott ist ja von seinem Wesen, wie wir auch gesagt hatten, Beziehung. Und insofern ist er auch in der Lage, den Menschen wieder beziehungsfähig zu machen, in allen Beziehungsdimensionen des Menschen. Also insofern trägt Gottes Beziehung auch dazu bei, dass der Mensch immer mehr zu sich selbst kommt und immer mehr frei wird und sich als Wesen der Freiheit erleben darf. Es soll nach diesen Gedanken eine kurze Pause folgen, nach der wir weitermachen werden, nach der ich versuchen werde, das Ganze noch einmal zusammenzufassen und auch mit einigen kurzen eigenen Erfahrungen auch verständlicher und nachvollziehbar zu machen.
Wer ist der Mensch? Eine grundlegende Frage im heutigen Kurs Null auf Radio Horeb, zu dem Sie Leon Bichler aus München zurück begrüßt. Zu einer Antwort auf die titelgebende Frage nach dem Wesen des Menschen sowie auf damit verbundene Fragen haben wir bisher den ehemaligen Pharmakonzernmanager und angehenden Theologen Justin Arikal aus Köln gehört. Ich bin sicher, dass es jetzt mindestens genauso interessant weitergeht und wünsche Ihnen gute Unterhaltung und geistlichen Gewinn auf Radio Horeb.
Wir haben bisher herausgearbeitet, dass der Mensch ein Wesen ist, das staunt, das fasziniert ist von seiner Umwelt, von seiner Umgebung, dass der Mensch Fragen stellen kann, dass der Mensch Dinge hinterfragen kann, dass er nach Antworten sucht und dass auch dort, wo neue Antworten gegeben sind, sich neue Horizonte auftun, die vielleicht wieder zu neuen Fragen führen. Sodass der Mensch ein Wesen ist, das auf einen unendlichen Horizont hin verwiesen ist. Dass der Mensch gleichzeitig eine Sehnsucht in sich trägt. Dass der Mensch aber auch Beziehungswesen ist. Und dass im Grunde das Wesen des Menschen sehr vielschichtig ist. Aber bezeichnend ist auch eben die Sehnsucht, die dem Menschen innewohnt. Und um einen berühmten Dreiklang hier zu gebrauchen, dass der Mensch im Grunde eine Sehnsucht in sich trägt nach dem Schönen, dem Wahren und dem Guten. Dieser Dreiklang, diese drei Worte, die häufig kombiniert werden, gehen ja auf Platon zurück. Und ich möchte in diesem Kontext nur darauf eingehen, dass der Mensch ein Wesen ist, das nach dem Wahren, nach dem Schönen und Guten strebt. Wir hatten vorher kurz über den Wahrheitsbegriff, den johannäischen Wahrheitsbegriff gesprochen aus dem Johannesevangelium, dass die Wahrheit Person ist, nämlich Jesus selbst, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, wenn man Sehnsucht nach Wahrheit hat, im johannäischen Sinne, dann ist die Antwort der Sehnsucht Person, Christus selbst. Und auch der Mensch, der sich nach Schönheit sehnt, ist bei Jesus richtig, denn die biblische Sprache gebraucht ein bestimmtes Wort für die Schönheit Jesu, nämlich das Wort Herrlichkeit. Das Schöne im Deutschen ist, dass in dem Begriff Herrlichkeit auch Herr drinsteckt, wodurch dieser Begriff ganz explizit zum Ausdruck bringt, dass die Herrlichkeit auch mit dem Herrn, mit Gott selbst verbunden ist. Das Neue Testament ist ja auf Griechisch geschrieben, der griechische Begriff, der dahinter steht, ist Doxa. Und auch im Alten Testament finden wir sehr oft den Begriff Herrlichkeit, auf Hebräisch Kavod, um die Herrlichkeit des Herrn zu beschreiben. Also Kavod ist im Alten Testament ein Schlüsselbegriff, der häufig mit dem Gottesnamen JHWH bzw. Adonai gebraucht wird. Adonai bedeutet ja auf Hebräisch Herr und wird ja von unseren jüdischen Geschwistern verwendet, weil man Ehrfurcht hat vor dem Gottesnamen und deshalb den Gottesnamen nicht ausspricht, sondern stattdessen Adonai sagt. Und es ist häufig von Adonai und Kavod die Rede, ja, die Herrlichkeit des Herrn. Auch im Johannesevangelium Kapitel 1 beispielsweise, Vers 14 lesen wir davon, da heißt es, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Hier ist die Rede von der Herrlichkeit Jesu. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Also Herrlichkeit ist ein Schlüsselbegriff für die Umschreibung Jesu. Da gibt es noch viele weitere Beispiele in der Heiligen Schrift. Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass zum Beispiel ein weiterer großer Theologe des 20. Jahrhunderts neben Karl Rahner, nämlich der Theologe Hans-Urs von Balthasar, ein mehrbändiges Werk Herrlichkeit nennt. Das ist der erste Teil einer großen Reihe. Und dieser erste Teil besteht wiederum aus mehreren Teilen. Und es bezeichnet, dass er hierfür den Begriff Herrlichkeit wählt, weil das im Grunde auf den Punkt bringt, was die Person Jesu auszeichnet und was Jesus selbst ausstrahlt. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes ist ein ganz zentraler Aspekt. Und wenn der Mensch ein Wesen ist, das staunt, das fasziniert sein kann, das fragen kann, das eine Sehnsucht hat nach dem Schönen, dem Wahren, dem Guten, dann zeigt die Sehnsucht nach dem Schönen im Grunde die Sehnsucht nach Herrlichkeit, die in einer Person nach christlichem Verständnis zu finden ist. Und in der Person Jesu kumuliert und kulminiert das Schöne, das Wahre, das Gute. Das heißt, die Entdeckung Jesu und die Beziehung zu Jesus kann in diese Dimension von Herrlichkeitserfahrung führen. Ich sage das deshalb, weil ich das auf meinem Lebensweg auch erfahren durfte. Leon Bichler, unser Moderator heute, hat ja am Anfang ja einige Stationen meiner Vita kurz benannt. Ich war früher in der Wirtschaft tätig, mehrere Wirtschaftsstudiengänge absolviert, einmal in Deutschland, einmal in England und war dann für einen Konzern in Kanada tätig im Bereich Marketing Management und später auch im globalen Produktmanagement. Und ja, es waren spannende Aufgaben mit hochinteressanten und verantwortungsvollen Aufgaben. Tolles Unternehmen, auch mit tollen Kollegen, von denen man viel lernen konnte. Rund um eine sehr gute Zeit mit wunderbaren Erfahrungen. Es wurde einem auch einiges zugetraut. Man durfte, zuletzt zum Beispiel als global verantwortlicher Produktmanager war man für ein Portfolio im ja, mit einem Jahresumsatz im dreistelligen Millionenbereich verantwortlich, Produkten, die in über 100 Ländern vertrieben worden sind. Das heißt, man hatte wirklich spannende und weitreichende Aufgaben. Ja, und man konnte sich auch den Dingen des Lebens erfreuen. In Kanada beispielsweise wurde einem, hat man sich gut um einen gekümmert mit einem Wohnsitz, mit einem Firmenwagen. Im Sommer gab es noch einen zweiten Firmenwagen dazu und so weiter und so fort. Jedenfalls ist parallel zu diesem ganzen Weg in der Wirtschaft auch etwas Neues bei mir aufgebrochen, nämlich durch die Begegnung mit sehr authentischen Christen. Das Christentum hat mich in jungen Jahren weniger interessiert. Jedenfalls ist durch Begegnungen das fing schon an in Deutschland, aber vor allem in England und später auch in Kanada, ist mir da eine neue Welt aufgegangen, wo ich ich kann das nur andeuten, etwas von der Herrlichkeit Jesu selber erfahren und schmecken durfte. Und wenn man von dieser Herrlichkeit kostet, dann überstrahlt diese Herrlichkeit alles andere, sodass man im Grunde ja immer mehr sich danach ausstreckt, in eine Christusbeziehung hineinzuwachsen und die einen immer wieder staunen lässt. Ja, das Staunen war dann so groß, dass ich sozusagen immer mehr einerseits von Christus erfahren wollte, beziehungsweise Christusbeziehung authentisch leben wollte. Darüber hinaus wuchs dann auch immer mehr das Interesse für Theologie und Philosophie. Und ich hatte ohnehin immer den Eindruck, dass eher ein Geisteswissenschaftler in mir schlummert als ein Wirtschaftsmanager, sodass ich auch meinen Beruf in der Wirtschaft aufgegeben habe und eben meinem Interesse in der Theologie nachzugehen. Und ich habe bis jetzt den Eindruck, das kann sich im Laufe der Zeit natürlich noch ändern, aber bis jetzt den starken Eindruck, dass es eine enorme innere Kohärenz gibt, ja, bei verschiedenen Aspekten des jüdisch-christlichen Glaubens. Gerade auch, was das Verständnis des Menschen angeht. In Psalm 8 heißt es beispielsweise in Vers 6, du hast ihn, also den Menschen, nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Also wieder der Begriff der Herrlichkeit, der Kavod. Der Mensch ist also mit Herrlichkeit gekrönt, um die biblische Sprache zu verwenden, und ist auf Herrlichkeit auch hingeordnet, auf Gott selbst hingeordnet. Das heißt, der Mensch hat im Grunde ein Niveau, wenn man nochmal das Wort aus Genesis in Erinnerung ruft, wo es heißt, der Mensch ist Abbild Gottes, hat also ein Niveau, das Gott entspricht, hat ein Gottniveau, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und da, wo der Mensch unter diesem Niveau zurückbleibt oder unter diesem Niveau bleibt, da bleibt der Mensch unter seinem Potenzial, im Grunde unter seinem Niveau. Und insofern sollte aus christlicher Sicht der Mensch sich nicht mit weniger zufrieden geben als mit dem Großen, wozu er berufen ist, nämlich zur Beziehung mit Gott, zur Beziehung mit Jesus Christus selbst. Und wer dieser Jesus ist, dem wollen wir in der nächsten Einheit nachgehen. Und daran schließt sich auch die Frage an, wie man eine Beziehung zu ihm aufbauen kann. Das wird dann das Thema der dritten Sendung sein. Wir sehen also, hier greifen verschiedene Aspekte ineinander. Als Fazit möchte ich heute ziehen, wir haben bei Aristoteles angefangen, der Mensch ist ein staunendes Wesen, ein zur Faszination befähigtes Wesen. Deshalb sagt er, Aristoteles ja auch, alles Philosophieren beginnt mit dem Staunen. Der Mensch ist also zum Staunen und damit auch zur Philosophie befähigt, er ist geistbegabt. Der Mensch kann Fragen stellen, ist letztendlich auf einen unendlichen Fragehorizont verwiesen, ist somit, wie wir das gesagt haben mit Kai Rahner, der Mensch ist somit Wesen der Transzendenz, der Mensch ist gottbegabt. Und das ist eben nicht nur die Ansicht der Theologie, sondern auch der Psychologie, kurz mit Viktor Frankl erläutert, der auch genauso sagt, der Mensch ist Wesen der Transzendenz. Dann das auch noch kurz philosophisch noch verifiziert mit der dialogischen Philosophie von Martin Buber, der sagt, der Mensch wird am Du zum Ich, also auch hier der Mensch ist über sich hinaus verwiesen, ist ein Wesen der Sehnsucht auf das Schöne hingeordnet, das Schöne verwiesen, sehnt sich danach und der biblische Begriff für diese Schönheit wird oft mit Herrlichkeit übersetzt bzw. Herrlichkeit ausgedrückt und diese Herrlichkeit ist letztendlich Person, letztendlich Gott, und aus christlicher Sicht dem Menschen offenbar geworden durch die Person Jesus Christus, zu der es sich demnach auch lohnt, eine Beziehung aufzubauen, um eben das Leben in der Fülle oder das Leben in der Tiefe zu leben und somit Menschsein durch Gottes Beziehung zu verwirklichen und zu leben. Ich danke Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, um die Gedanken weiter fortzuführen. Mit Dank und herzlichen Grüßen, Ihr Justin Arikal.
Auch an Sie, Herr Arikal, ein herzlicher Dank für diesen interessanten Vortrag zum Thema Wer ist der Mensch? Und im Namen von Radio Horeb auch an unsere Hörer vielen Dank fürs Zuhören. Basierend auf den Überlegungen aus der heutigen Sendung wird im nächsten Monat durch Herrn Arikal weiter gedacht und weiter gefragt, wer Gott ist und wie er sich in der Person Jesus Christus gezeigt hat. Dabei wird auch die Frage behandelt, wie man eine Beziehung zu ihm aufbauen und vertiefen kann. Bis dahin können Sie auch gerne diese Sendung nochmals oder für Reinschalter gar erstmals in Gänze hören, indem Sie entweder kostenfrei eine CD bestellen beim CD-Dienst ab Montag unter der Rufnummer 08328 921 120 oder indem Sie die Sendung als Podcast herunterladen, und zwar auf horeb.org und dann beim Kurs 0 unter den Podcasts. Ich hoffe, Ihnen hat die Sendung gefallen und für heute verabschiedet sich von Ihnen Leon Bichler aus München mit den besten Wünschen für den weiteren Samstag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.